Gerechtigkeit und Loseblatt. Die Woche im Recht. Ein Podcast von NJW und Beck Aktuell. Mit Pia Lorenz und Hendrik Wieduwild.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge 96 von Gerechtigkeit und Loseblatt. Ich bin Pia Lorenz, Chefredakteurin von Beck Aktuell und Mitglied der Schriftleitung der NJW. Und bei mir ist auch in dieser Woche
Hendrik Wieduwild, Rechtsanwalt, Strategieberater und Kolumnist aus Hamburg.
Wir zeichnen diese Woche auf am Freitag um 10 Uhr. Es war ja eine kurze Woche, aber immerhin war sie lang genug, dass Kanzler Friedrich Merz von Gewerkschaftlern ausgebuht werden konnte und dass die Wirtschaft sich jetzt schon ganz offiziell freut, wenn die Regierungsparteien sich treffen und nichts beschließen und einfach glücklich ist, wenn es schon nicht endet wie mit der 1.000-Euro-Prämie, die jetzt wohl endgültig vom Tisch ist.
Das sind heute unsere Themen. Mit dem Roland-Rechtsreport wurde eine der wenigen deutschen Studien zum Zustand der Justiz eingestellt. Warum wir so wenig über die dritte Gewalt wissen und wieso sie nicht mehr erforscht wird, hat Maximilian Amos Professorin Anne Sanders gefragt. Die Bundesjustizministerin schlägt ein neues Kindschaftsrecht vor mit deutlich mehr Spielräumen für Familiengerichte. Das klingt sinnvoll, aber der Rechtspolitiker Helge Limburg von den Grünen hat ein paar Kritikpunkte. Auch in Kartellsachen ist das Sammelklage-Inkasso erlaubt, doch der BGH zieht im Streit ums LKW-Kartell erstmals Grenzen, die die rechtspolitische Diskussion rund um den deutschen Kollektivrechtsschutz und die Beteiligung von Prozessfinanzierern wieder anheizen könnte. Die Spiegel-Berichterstattung über die Vorwürfe von Colleen Fernandes gegen ihren Ex-Mann Christian Ulmen war laut Landgericht Hamburg ganz überwiegend rechtmäßig, sogar die über Deepfakes, die eigentlich gar niemand behauptet hat. Und wir haben News über das Gebäudemodernisierungsgesetz, aka Heizungsgesetz, das WEG und K.O.-Tropfen.
Das hat uns bewegt.
So, wir müssen diese Woche einmal reden über Justizforschung und am Anfang entschuldige ich mich gleich schon mal ein bisschen für meinen Ton im Voraus, auch wenn ich noch nicht weiß, wie am Ende rauskommt durch unseren wunderbaren Producer, da ich heute das spontan aufnehmen muss und mein übliches Mikro nicht dabei hat. Wir reden aber trotzdem über ein sehr interessantes Thema, und zwar den Roland-Rechtsreport. Der ist nämlich eingestellt worden, ist zumindest mittlerweile offiziell eingestellt worden. Vielleicht nochmal ganz kurz zum Background. Das war ja so eine Untersuchung von der Roland-Rechtsschutzversicherung in Kooperation mit dem renommierten Umfrageinstitut Allensbach, und die lief ja auch schon seit 2010, also schon eine relativ, was sagen, Langzeitstudie. Und das wurde letzte Woche bekannt. Pia hat einen Artikel dazu geschrieben, auch Beck Aktuell, dass diese Untersuchung jetzt nicht mehr weiter stattfinden wird. Roland begründet das mit einer unternehmerischen Entscheidung relativ einsilbig. Das Allensbach-Institut gibt sich etwas bedröppelt, manche andere auch. Und ich kann das auch so ein bisschen verstehen, weil es ist ja eigentlich total wichtig, weil der Zustand der Justiz wird so viel diskutiert und vieles davon findet natürlich auch mit gefühlten Wahrheiten und Anekdoten statt, und deswegen wäre die evidenzbasierte Modernisierung der Justiz vielleicht auch relativ wichtig. Aber dafür braucht es eben Forschung. Und der Roland-Rechtsreport ist nicht von Kritik völlig frei, aber es war immer eine der wenigen Studien zum Zustand der Justiz, die wir in Deutschland hatten, so dass man sich jetzt eben fragt, was bleibt eigentlich noch von der deutschen Justizforschung und auch was bräuchten wir denn, was es noch nicht gibt. Deshalb habe ich mir gedacht, ich frage eine Frau, die die Fahnen noch so ein bisschen hochhält der Justizforschung in Deutschland. Und zwar ist das Professor Dr. Anne Sanders, die ist Inhaberin des Lehrstuhls für bürgerliches Recht, Unternehmensrecht, Recht der Familienunternehmen und in die Justizforschung an der Universität Bielefeld. Und ist damit eben eine der wenigen Hochschullehrerinnen, die sich da auch hauptberuflich sozusagen mit dem Zustand der Justiz befasst. Und sie war natürlich auch schon öfter, wie aufmerksame Hörerinnen und Hörer mitbekommen werden, bei Gerechtigkeit und Loseblatt zu Gast. Deswegen sage ich, herzlich willkommen zurück, Frau Sanders.
Vielen, vielen Dank, dass ich wieder hier sein darf.
Ja, ich freue mich und steige direkt mal ein mit dem angesprochenen Roland-Rechtsreport, den es jetzt eben nicht mehr gibt, den es ja dann doch im Ganze, also 14 Jahre lang, glaube ich, gab. Jetzt ist er eingestellt. Wie schätzen Sie denn seine Bedeutung für die Justizforschung in Deutschland ein? Was fehlt da jetzt?
Naja, also man kann natürlich sagen, dass der Roland-Rechtsreport sicherlich nicht ideal war. Man kann über einzelne Fragen streiten, über den Zuschnitt von Fragen. Das kann man immer machen. Das Allensbach-Institut ist ein sehr angesehenes Institut. Insofern ist das gut durchgeführt worden. Aber natürlich kann man daran Zweifel haben. Aber ich glaube, was viel wichtiger ist, ist, dass wir uns fragen, ob wir nicht angesichts der aktuellen Situation, in der so viel sich in der Justiz tut, wir nicht eigentlich sagen müssen, das ist ein Symptom, dass dieser Rechtsreport jetzt auch noch wegbricht. kann es sein, dass wir in einer Situation, in der im Grunde sich alles in der Justiz ändert, wir das einzige Datenmaterial, was wir haben zum Vertrauen der Menschen in die Justiz, was sie davon halten, dass das von einem privaten Unternehmen gemacht wird, was dann völlig verständlicherweise die Entscheidung trifft, das machen wir nicht mehr. Müsste das nicht institutionalisiert gemacht werden, auf einer richtigen Basis und mit einem großen Blick für den Zustand der Justiz und die Zukunft der Justiz?
Ja, Sie sprechen es schon an. Also es gibt nicht so viel institutionalisierte Justizforschung in Deutschland. Sie machen natürlich ein bisschen und auch einige Ihrer Kolleginnen und Kollegen. Aber ich glaube, Sie sagen auch, es sind eher dann so projektbasierte einzelne Geschichten und nicht sowas, wo man so mit einem großen Blickwinkel über mehrere Jahre hinweg dran gehen kann. Ne?
Genau. Es gibt natürlich ganz großartige Projekte, die da gemacht werden. Also zum Beispiel an verschiedenen Max-Planck-Instituten laufen tolle Sachen. Dann gibt's das Center for Diversity in Law, kürzlich von Tofik und Katharina Mangold gegründet. Dann gibt es verschiedene Kolleginnen und Kollegen, die sich ganz wunderbar mit KI in der Justiz beschäftigen. Philipp Reuss zum Beispiel. Caroline Melle-Hanig macht viel in dem Bereich Justiz. Aber wie Sie sagen, es sind Projekte, meistens mit einem anderen Zuschnitt, die aber nicht den großen Blick auf die Justiz machen. Eigentlich wäre es jetzt nötig, die Herausforderungen der Justiz, nämlich Digitalisierung und KI, Herausforderungen des Rechtsstaats, Vertrauensverlust in die Justiz vielleicht, wir wissen es nicht so ganz genau, weil wir eben uns das Datenmaterial fehlt, personelle Umwälzung in der Justiz, all diese Dinge gemeinsam zu betrachten und zu schauen, wie sieht es aus mit einer langfristigen Perspektive, wo sind wirklich Veränderungen? Auch zum Beispiel, was die finanzielle Ausstattung der Justiz angeht, wie sieht es wirklich aus, welche Folgen hat das wirklich? Stattdessen sind wir halt darauf angewiesen, dass man ja anekdotisch, ne, hier müsste mal gestrichen werden, also fehlt der Justiz offenbar Geld, nicht? Ja. Wir haben hier alle viel zu tun, deswegen brauchen wir mehr Richterinnen und Richter. Klammer auf, das kann sicherlich sein, aber das reicht einfach als Datenmaterial nicht, Klammer zu, nicht? Wir bräuchten einfach mehr Daten dazu. Wir müssten das Ganze wissenschaftlich begleiten. Und ich denke, das zeigt einfach dieser Roland-Rechts-Report. Wenn das sozusagen das Einzige ist, was wir haben, dann kann das in der aktuellen Situation nicht reichen.
Mhm. Ja, und Sie hatten ja schon gesagt, der Roland-Rechts-Report, also Sie hatten es kurz erwähnt, die hat ja eine Bürgerbefragung gemacht, also das war so eine stichprobenartige Befragung von Bürgerinnen und Bürgern. Also jetzt gerade auch nicht bei Leuten, die in der Justiz arbeiten oder so, sondern da wurde ja einfach so ein bisschen das Vertrauen in die Justiz ergründet. Mhm. Und das ist natürlich auch nur ein Teil dessen, was man vielleicht über die Justiz wissen möchte. Und jetzt werden ja auch gegenwärtig werden ja zig Millionen Euro bewegt oder soll zumindest bewegt werden mit dem Pakt für den Rechtsstaat. Da ist ja viel Geld, das in die Justiz fließen soll. Vielleicht sollte man denn ja auch vorher als Staat ja auch wissen, wohin soll es denn sinnvollerweise fließen, um wirklich die Justiz zu verbessern. Also hätte dann nicht auch der Staat selber ein Interesse daran, da irgendwie sowas auf die Beine zu stellen?
Absolut, meiner Ansicht nach absolut. Also genau wie Sie sagen, wir bewegen große Gelder im Pakt für den Rechtsstaat. Wir haben als Staat ein massives Interesse daran, dass wir Rechtsstaatlichkeit, das Vertrauen in die Justiz erhalten. Aber wenn wir das alles sozusagen rechtstatsächlichen Blindflug machen, wo wir überhaupt nicht wissen, was eigentlich wirklich los ist, dann würde ich denken, ist das einfach zu wenig. Ich glaube, wir brauchen beherztes Vorgehen, aber eben auf einer rechtstatsächlichen Grundlage. Und von denen gibt's einfach zu wenig.
Ja.
Und wie Sie sagen, mit Blick in die Justiz, was denken die Leute in der Justiz, was denken die Bürgerinnen und Bürger mit einem vielfältigeren Blick, als das bisher der Fall war.
Genau, denn das hatten wir auch eben schon mal so kurz angerissen. Es gab ja durchaus auch Kritik an dem Roland-Rechts-Report. Also abgesehen davon, dass der jetzt von einem privaten Unternehmen gemacht wurde, was man sowieso dann erstmal eine Frage stellen kann, wie belastbar das dann auch alles ist unbedingt. Aber Sie sagen ja, das Allensbach-Institut ist zwar ein renommiertes Institut, aber ich hatte mir das mal in einem Artikel angeschaut, den können wir auch mal in den Shownotes verlinken. Da kamen auch teilweise dann ein paar merkwürdige Ergebnisse raus. Also da wurde dann so abgefragt mit so Positiv- und Negativformulierung das Vertrauen der Deutschen in die Justiz. Und da kam dann irgendwie raus, dass also in dem Report 2024 67% der Befragten Vertrauen in die hiesigen Gesetze und Gerichte hätten. Aber gerade mal 27% dachten, dass man sich darauf verlassen könne, dass bei Gerichten, Zitat, alles mit rechten Dingen zugeht. So, also da fragt man natürlich auch, was man mit solchen Aussagen anfangen soll. Also hatten Sie, long story short, diese Art von Untersuchung überhaupt für einen wichtigen Ansatzpunkt? Weil man kann natürlich schon sagen, klar, in einem Rechtsstaat, im Modernen, ist es auch wichtig zu wissen, was die Bürger darüber denken. also wie es ankommt.
Ich glaube, dass Bürgerinnen und Bürgerbefragungen ein total wichtiger Baustein sind. Ne? Und man kann natürlich über den Zuschnitt von einzelnen Fragen sich immer Gedanken machen. Aber wie gesagt, das Einsbach-Institut, da sind ja schon Profis am Werk. Ne? Die haben jetzt, die haben, und ich weiß auch aus anderem Kontext, dass das Einsbach-Institut auch Fragen immer zu, also sehr, sehr kritisch sozusagen bearbeitet und dass die nicht einfach irgendwas machen, nur weil es ihnen ein Unternehmen gibt. Ne? Deswegen, ja, aber es ist, die Sache ist einfach die, dass solche Befragungen in größeren Kontext eingebunden werden müssen. Ne? Manchmal sind Ergebnisse von Befragungen auch einfach seltsam, nicht? Also das ist nicht ausgeschlossen. Aber der Punkt ist einfach, dass man im Grunde einen größeren Rahmen bräuchte. Also dass man einen Rahmen bräuchte, der in die Justiz reinguckt, in die Bürger reinguckt. Und das ist einfach sozusagen ein Tropfen auf dem heißen Stein wird immer unvollständig sein, ne? Weil er im Grunde nur was bringt, wenn es halt ein bisschen mehr Wasser gibt, ne?
Ja, und da stellt sich ja auch die Frage, abseits jetzt davon, dass der Staat das selber fördern könnte, aber warum es da eigentlich so wenig Forschung gibt, also vielleicht auch noch zu wenig Initiative aus der Rechtswissenschaft heraus. Weiß ich nicht, wie Sie das sehen, weil andere Sachen werden ja, also in anderen Disziplinen wird ja ohne Ende geforscht, in der Politikwissenschaft, da gibt es Forschung zu allem Möglichen, was in Parlamentsbetrieben stattfindet. Und in der Justiz gibt es ja so wenig, weil die steht so im Schatten als dritte Gewalt. Wie kommt das eigentlich?
Also ich glaube, da gibt es verschiedene Gründe. Das ist ja eigentlich fast immer so, dass Sachen multikausal sind. Zunächst mal ist es natürlich so, dass die deutsche Rechtswissenschaft eine sehr starke Ausrichtung auf die dogmatische Forschung hat. Nicht auf die dogmatisch-rechtswissenschaftliche Forschung im Sinne von, wie ist die richtige Auslegung dieser Norm und eher weniger, wie funktionieren Gerichte tatsächlich, was ist die Wirkung von Recht. Also rechtstatsächliche Forschung ist in der deutschen Rechtswissenschaft einfach relativ selten. Das gab es in den 1960er, 70er Jahre. Da gab es mal einen sehr starken Drang hin zu mehr Rechtstatsachenforschung und auch zur Rechtssoziologie. Aber das ist im Grunde dann später von den Universitäten mehr und mehr eingestellt worden. Man muss dann halt auch immer Lehrstühle so besetzen, dass man möglichst das Angebot, die Ausbildung fürs JAG natürlich auf die Beine stellt, nicht? Und interdisziplinäre Projekte, wo empirisch gearbeitet wird, das ist natürlich dann schwieriger auch in die Ausbildung nach dem JAG unterzubringen. Es gab keine Stellen, bei denen es sich gelohnt hätte, sich als junger Wissenschaftler darauf zu spezialisieren, auf diesem Bereich. Nicht? Das, ne? Das ist der eine Punkt. Und es gab eben auch die Lehrstühle nicht, auf die man hätte gehen können.
Klar, man will ja auch als junger Wissenschaftler, will man ja irgendwo hin mal. Ne? Genau, wenn ich jetzt sage, ich will vielleicht irgendwie einen Kriminologie-Lehrstuhl, dann mache ich im Bereich was. Genau. Und wenn es keinen Justizforschungslehrstuhl gibt, dann lohnt es für die Leute wahrscheinlich auch nicht.
Genau, Kriminologie ist natürlich ein Bereich, wo Rechtstatsachenforschung gemacht wird. Klar, ich habe ja nun in Deutschland den einzigen so benannten Lehrstuhl für Justizforschung und der wurde auch so benannt, weil ich das gerne wollte, dass der so benannt wird. Ich könnte niemandem raten, sich im Bereich Justizforschung zu habilitieren, weil man nicht sicher sein kann, ob man damit jemals eine Stelle bekommen wird. Ne? Und das ist ein wichtiger Punkt. Ja, und insgesamt ist es halt so, dass die deutschen Rechtswissenschaftler wenig interdisziplinär arbeiten. Das ist im Ausland ganz anders. In den USA zum Beispiel ist Judicial Studies, also auch sozusagen die auch interdisziplinäre Auseinandersetzung mit der Justiz, ganz üblich. Da wird viel gelehrt. Aber auch in anderen europäischen Ländern gibt es eine ganze Menge Institute, die sich speziell damit beschäftigen. Zum Beispiel in Tschechien, in der Schweiz, in den Niederlanden. Also da gibt es durchaus Vorbilder im Ausland dafür, wie man das auch anders machen kann.
Ja, jetzt wenn wir mal so einen Blick noch nach vorne werfen zum Abschluss. Wir sind uns einig, es gibt Verbesserungspotenzial, vorsichtig formuliert. Wie könnte man es verbessern? Hätten Sie da Ansatzpunkte, wo man sagen könnte, das müsste jetzt passieren, um es voranzutreiben?
Naja, man könnte natürlich, entweder könnte eine Universität ein solches Forschungsinstitut einrichten oder eine Forschungsgesellschaft, also das Max-Planck-Institut könnte natürlich ein Institut zum Beispiel in diesem Bereich einrichten. Es gab sogar mal sowas, aber das wurde leider eingestellt. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, dann könnte die Ressortforschung, also das, was die Ministerien in Auftrag geben, könnte stärker gebündelt und fokussiert werden, um das solche Ansätze in der Forschung in den Universitäten zu unterstützen. Und dann würde ich denken, brauchen wir darüber hinaus eine Partnerschaft mit der Justiz und mit den Justizministerien, wo eben dann man partnerschaftlich gemeinsam mit der Wissenschaft auch sich darauf einlässt, sagt, welche Themen sind es, wo wir agieren wollen, wo brauchen wir eine Evidenzbasierung, wo ist es für uns spannend, in Kontakt mit der Wissenschaft zu kommen und dass Justiz und Wissenschaft sich da drin auch als Partner verstehen und als Partner agieren.
Ja. Was wäre da so Bereiche, die Ihnen jetzt so spontan einfallen würden? Wäre das auch so Sachen, die zum Beispiel wirklich wie Richter arbeiten, um zu verstehen, wie man Arbeitsprozesse verbessern könnte? Also dass man da auch mit, vielleicht einfach mal Richter interviewt zum Beispiel. Ne?
Genau, all solche Sachen. Also empirische Arbeiten sind da ganz, ganz wichtig, aber natürlich sowohl in qualitativer Form, also mit Interviews, aber dann auch quantitativ kann man natürlich auch vorgehen. Verschiedene Sachen. Es gibt da durchaus eine ganze Menge spannende Forschung. Also ich habe eine Doktorandin, die forscht gerade zum Beispiel dazu, wie Richterinnen und Richter ihre eigene Neutralität verstehen oder wie man sozusagen als Richter selbst sicherstellt, dass man neutral und objektiv agiert. Das sind Fragen, die von ganz erheblicher Bedeutung für eine diskriminierungsfreie Justiz zum Beispiel sind, nicht? Und da ist sie zum Beispiel mit Interviews vorgegangen. Dann gibt es natürlich Möglichkeiten, wo man mit größeren Datensätzen auch europaweit agiert. Man ist als Justizforscher aus Deutschland, freuen sich immer alle wahnsinnig, wenn man auf dieses internationale Parkett tritt, weil die Leute mal sagen, oh wie schön, jemand aus Deutschland, der sich mal für die Justiz interessiert. Das ist so selten, dass ein solches Institut von deutscher Seite sicher eine Menge toller Institute zur Partnerschaft hätte, wenn es sich bilden würde.
Tja, dann ein bisschen sich in dem Bereich mehr tut, muss man dann wohl an das BMJV leise Aufforderung richten, lest die Dissertation vom Lehrstuhl Sanders. Ich danke Ihnen, Frau Sanders, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, ganz kurz mit uns über die Justizforschung zu sprechen. Vielen Dank.
Dankeschön.
Und in Berlin?
In dieser Woche hat die Bundesjustizministerin Stefanie Hubig einen Gesetzentwurf für eine umfassende Reform des Kindschaftsrechts vorgelegt. Es geht um Neuerungen beim Sorge- und Umgangsrecht, vor allem einen besseren Schutz vor häuslicher Gewalt. Den hatte Hubig schon vor etwa einem Jahr angekündigt. Danach soll häusliche Gewalt nun bei Entscheidungen über das Sorge- und Umgangsrecht klar berücksichtigt werden. Und zwar auch dann, und das ist eine wesentliche Neuerung, wenn die Gewalt nicht direkt gegen das Kind gerichtet ist, also Partner untereinander gewalttätig werden. Familie muss ein sicherer Ort sein, geprägt von Liebe und frei von Gewalt, sagt Hubig. Wir geben Familiengerichten klarere Regeln an die Hand, schützen gewaltbetroffene Eltern und wollen dazu beitragen, dass Kinder in einem gewaltfreien Umfeld aufwachsen können. Wir wollen über die zentralen Regelungen sprechen, aber nur nicht unkritisch Frau Hubig bejubeln, sondern mal bei der Opposition nachhorchen, wie die das Vorhaben beurteilt. Dafür habe ich jetzt Helge Limburg in der Leitung, den rechtspolitischen Sprecher aus der Grünen-Fraktion. Moin, Herr Limburg.
Hallo, Herr Wiedobild, moin.
Ja, bleiben wir mal bei den Paragraphen. 1632 ist eine wesentliche Vorschrift, die geändert werden soll. Darin soll jetzt häusliche Gewalt definiert werden. Und das bezeichnet demnach in diesem Titel alle Handlungen körperlicher, sexueller, psychischer oder wirtschaftlicher Gewalt im Sinne des Artikel 3 Buchstabe B des Übereinkommens des Europarats vom 11. Mai und so weiter. Das ist die Istanbul-Konvention, die zwischen Elternteilen oder zwischen einem Elternteil und dem Kind oder innerhalb der Familie oder des Haushalts vorkommen. Das ist die besagte Weiterung. Und dann sind noch ein paar Regelungen da drin in Absatz 2, dass insbesondere zu berücksichtigen sei Häufigkeit, Dauer und Intensität der häuslichen Gewalt, Wiederholungsgefahr und ob und inwiefern das Kind selbst häusliche Gewalt erfahren hat. Na, da wird das noch so ein bisschen ausdefiniert und das sind dann die Voraussetzungen, bei denen dann eben Entscheidungen zu Sorge- und Umgangsrecht getroffen werden können. Herr Limburg, eigentlich klingt das doch ganz gut, dass der Schutz jetzt ausgeweitet wird. Wie schauen Sie denn da drauf?
Ja, in der Tat, das politische Ziel, dass häusliche Gewalt, auch wenn sie sich nicht unmittelbar gegen das Kind richtet, Berücksichtigung findet, auch bei Entscheidungen über Sorgerecht oder Umgangsrecht, das begrüßen wir natürlich. Das haben wir lange gefordert. Das hatten wir ja bereits in der Ampelkoalition verankert. Und auch damals gab es ja einen ersten Entwurf aus dem Ministerium. Also insofern, in dem Ziel herrscht absolute Einigkeit. Es ist nur in der Rechtspolitik dann auch wichtig, dass man die exakt richtigen Instrumente und passenden Instrumente zum Ziel wählt. Und da haben wir leider bei diesem Gesetzentwurf an vielen Stellen doch erhebliche Zweifel.
Welche Zweifel sind das? Füllen Sie es gerne aus.
Also zum einen, wenn wir beim 1632 anfangen, dann begrüßen wir natürlich, dass die Istanbul-Konvention hier ausdrücklich ins Gesetz übernommen wird. Nur nochmal zur Klarstellung, die Istanbul-Konvention gilt in Deutschland. Das heißt, bei der Auslegung jeglicher Gesetze ist sie zu berücksichtigen, unabhängig von der Frage, ob sie im Gesetzestext steht oder nicht. Aber es ist auf jeden Fall eine gute Lösung, die das BMJV hier vorschlägt, es unmittelbar im Gesetzestext zu erwähnen. Nur dann kommt es eben auch auf das Kleingedruckte an. Hier wird ja nicht nur abgestellt auf Gewalt zwischen Elternteilen oder zwischen Elternteil und Kind, das ist ja keine Frage, sondern auch innerhalb der Familie oder des Haushaltes. Also das heißt, offensichtlich soll auch Gewalt, an dem gar keins der beiden Elternteile beteiligt ist, in irgendeiner Form Berücksichtigung finden bei Sorge- und Umgangsrechtsentscheidungen. Und da hätte ich doch schon erhebliche Fragen, beziehungsweise das würde ich doch als sehr fragwürdig sehen, wenn es zum Beispiel Gewalt in der weiteren Familie bei Großeltern oder ähnliches vorkommt, dann ist das überhaupt nichts Gutes, das ist überhaupt keine Frage und das ist auch nichts, was ein Kind erleben sollte. Nur das ist eben auch nichts, was man unmittelbar einem der Elternteile sozusagen zurechnen kann, beziehungsweise wo es dann direkt zu Ausschlüssen oder ähnliches kommt, sondern das muss doch etwas sein, was im Verhältnis dann meinetwegen zwischen dem Kind und dem Großelternteil berücksichtigt wird, aber nicht bei der Frage Sorge- und Umgangsrecht für die Eltern. Also diese Weiterung auf größeren Teil der Familie, was ja offensichtlich mehr als die Eltern meint, und auf Haushalt insgesamt, die sehen wir mindestens kritisch, beziehungsweise man müsste in der Berücksichtigung sicherlich Abstufungen vornehmen, weil es ja doch einen erheblichen Unterschied macht, ob Kinder die Gewalt durch ihre eigenen Eltern ausübt, unmittelbar miterleben oder ob es in der weiteren Familie vorkommt.
Das ist aber ja, glaube ich, im Gesetzentwurf doch angelegt. Ne? Das ist ja eine Kann-Vorschrift, also dass das Gericht kann, wenn ich es richtig sehe, diese Faktoren berücksichtigen. Und dann ist ja auch noch angegeben, dass zum Beispiel Häufigkeit, Dauer und Intensität der häuslichen Gewalt berücksichtigt werden können. Und eben auch, ob das Kind die Gewalt nur miterlebt hat oder ob es selbst sozusagen die Gewalt erfahren hat. Das heißt, die Abstufungsmöglichkeiten sind doch da. Warum ist das jetzt so kritisch? Fürchten Sie, dass dann Umgangs- und Sorgerechtsentscheidungen gefällt werden könnten, die zu weit gehen?
Na, sagen wir mal so, ich finde die einerseits Zusammenfassung sehr weitgehender familiären Beziehung, alles sozusagen in 1632.1 erstmal definiert als häusliche Gewalt und diese nach 1632 an auch in weiteren Familien kann dann berücksichtigt werden. Das haben wir auf der einen Seite. Auf der anderen Seite bleibt es bei der Kann-Regelung, also sie kann, wie Sie auch gerade gesagt haben, berücksichtigt werden, ja auch selbst im Verhältnis zu den Eltern. Also ich will damit sagen, selbst auf der anderen Seite steht, dass selbst Gewalt, intensive Gewalt zwischen den Eltern nur als Kann-Entscheidung berücksichtigt wird. Wir hätten uns an der Stelle dann wiederum klarere Vorgaben gewünscht, so wie die Ministerin das ja öffentlich auch angekündigt hat und wie sie auch den Gesetzentwurf erläutert hat, dass klar der Grundsatz auch im Gesetz normiert wird, wer schlägt, kann im Regelfall kein Sorgerecht bekommen und auch nur eingeschränktes oder gesichertes Umgangsrecht. Dieser Grundsatz findet sich so im Gesetz ja nicht wieder. Das heißt, auf der einen Seite steht ein sehr weiter Begriff, was alles im familiären Umfeld mit berücksichtigt werden soll. Auf der anderen Seite in der Rechtsfolge in jedem Fall, selbst zwischen Eltern oder Eltern gegenüber Kind, nur Kann-Bestimmungen bei der Frage der Berücksichtigung. Das ist aus unserer Sicht keine Vorgabe, die klar genug ist, die Vorgaben auch der Istanbul-Konvention erfüllt, sondern dieser Grundsatz, den die Ministerin öffentlich propagiert hat, der muss sich auch im Gesetzestext wiederfinden. Wer schlägt, kann im Regelfall kein Sorgerecht bekommen.
Genau, das heißt also, ich fasse es nochmal zusammen, dass ich es richtig verstehe. Auf der einen Seite sagen Sie, der Kreis der Personen, die da Gewalt beteiligt sind, ist zu weit. Das heißt, das Gericht hat da zu viel Spielräume, auch bei Gewalt, die gar nicht zwischen den Eltern stattfindet, sondern zwischen irgendwelchen anderen Personen.
Das, wenn ich da sagen darf, dass das irgendwie Berücksichtigung finden wollen, begrüßen wir ja grundsätzlich. Das ist überhaupt keine Frage. Nur es einfach auf eine Stufe zu stellen mit Gewalt zwischen Elternteilen oder Gewalt gegenüber dem Kind, das sehen wir kritisch.
Okay, und darin dann natürlich auch sehr großer Spielraum fürs Gericht. Auf der anderen Seite sagen Sie, Spielräume auch zu groß in dem Sinne, dass es eben nur eine Kann-Vorschrift ist. Das heißt, es kann auch sein, dass da zwischen den Eltern zum Beispiel Gewalt vorkommt und das Gericht dann sagt so, ja, hier sehen wir jetzt noch keinen Grund einzuschreiten, weil es ist ja nur eine Kann-Vorschrift, wir müssen das nicht, wenn wir es gut begründen können. Und da sagen Sie, das hätte enger geführt werden müssen. Jetzt dann aber meine Frage, wenn man das enger führen würde und sagt, so in der Regel oder sogar, da muss sozusagen entschieden werden, da muss so umgangs- und sorgerechtlich eingegriffen werden, dann würde es ja dazu führen, dass, ich sag mal, ich mach mal ein Szenario, man sagt ja so boshaft, so wenn die Hand mal ausrutscht, ja, ist ein Begriff, der, glaube ich, heute nicht mehr verwendet werden würde, aber ich glaube, es ist klar, was gemeint ist. Da ist also jetzt einmal eine Gewalttätigkeit, da müsste das Gericht ja direkt eingreifen. Wäre das dann richtig aus Ihrer Sicht?
Naja, zum einen fände ich, wäre schon auch bei einer einfachen Gewalttätigkeit richtig, dass insofern eingegriffen wird, dass nochmal hingeschaut wird. Weil wir bilden jetzt sozusagen als Juristen dann abstrakt einen Fall und sagen, es war genau einmal. Das, so ist es ja im wahren Leben nicht bei der Forensik, sondern da finde ich auf jeden Fall richtig, dass wenn das Kind zum Beispiel berichtet, da ist Gewalt vorgekommen, dass dann genau hingeschaut wird. Insgesamt regelungstechnisch ist das aus meiner Sicht der klassische Fall, wo eine Sollvorschrift angemessen wäre. Das heißt, wenn Gewalt ausgeübt wird, dann soll das sorgerechtlich Konsequenzen haben. Das heißt, das Gericht weiß, was der Regelfall ist, hat aber immer die Möglichkeit, in dem von Ihnen beschriebenen Fall zu sagen, na gut, das ist jetzt hier aber ein atypischer Fall, eine Ausnahmekonstellation, deswegen ausnahmsweise kein Einschreiten. Also insofern, ja, ich bin bei Ihnen, eine Muss-Vorschrift wäre sicherlich der Komplexität familiärer zwischenmenschlicher Beziehungen an dieser Stelle nicht gerecht, wenn man sozusagen nur eine Rechtsfolge normieren würde. Mhm. Aber eine Kann-Vorschrift ist uns eben dazu zu locker, zu unkonkret.
Würden Sie denn sagen, dass die Regelung, die jetzt vorgeschlagen ist, der Istanbul-Konvention jedenfalls entspricht? Also erfüllt sie die Vorgaben?
Das, also speziell im 1632 würde ich das schon so sehen. Mhm. Weiter hinten gibt es aus meiner Sicht größere Schwierigkeiten. Wenn wir mal weggehen, wenn ich das mal ein bisschen weiten darf, klar, zum Thema Sorgerecht, mhm, dann auch da wieder erstmal ganz klar die Zustimmung dazu, dass wenn durch die Ausübung des Sorgerechts die Mutter in Gefahr gerät, dass das berücksichtigt werden muss, das begrüßen wir ausdrücklich, das ist überfällig. Also sprich, es droht, dass jedes Mal bei der Übergabe des gemeinsamen Kindes geschlagen wird, anderweitig Gewalt ausgeübt wird, geschubst. Das sind ja alles Fälle, die wir aus der Praxis kennen.
Ja.
Dass das dann eine Berücksichtigung finden muss und dass man sagt, Moment mal, dann ist der Person nicht zuzumuten, das Kind dem gewalttätigen Partner quasi zu übergeben, wenn sich selber in Gefahr begibt, das finden wir richtig. Nur, da wird ausdrücklich nicht auf häusliche Gewalt insgesamt abgestellt, sondern erstelle ausdrücklich nur auf körperliche Gewalt.
Ja.
Das finden wir schon problematisch, weil natürlich erhebliche Benachteiligungen auch beispielsweise durch psychische Gewalt ausgeübt werden können. Also wenn zum Beispiel bei der Übergabe des Kindes regelmäßig die Mutter verbal gedemütigt wird, herabgesetzt wird, beleidigt wird, auf Übelste verunglimpft, aber sich zur körperlicher Gewalt kommt, dann muss die Mutter sich dem trotzdem immer wieder aussetzen bei jeder Übergabe. Das Gericht hätte nach dem Gesetz so keine Möglichkeit einzuschränken, weil ausgerechnet an dieser Stelle eben nicht voll im Sinne der Istanbul-Konvention geschrieben wird, sondern an dieser Stelle dann nur auf die rein körperliche Gewalt. Also auch an der Stelle sehen wir ein Ungleichgewicht. Es sind übrigens auch selbst Fälle wirtschaftlicher Gewalt denkbar, die das Umgangsrecht schwierig machen. Also wenn es um darum geht, dass zum Beispiel Unterhalt nicht gezahlt wird, gleichzeitig der Mutter aber hohe Fahrtkosten aufgebürdet werden, weil sie das Kind einen weit entfernten Ort übergeben muss oder ähnliches. Also auch das sind Fälle, die bei solchen Umgangsrechtsentscheidungen dann aus unserer Sicht eine Berücksichtigung finden müssen. Da muss die Istanbul-Konvention vollständig umgesetzt werden. Vielleicht eins, wenn ich mal einen Einschub machen darf, Herr Wiedobild, weil ich jetzt manchmal springe zwischen den Begrifflichkeiten. Ich weiß sehr wohl, dass Gewalt nicht nur in der Konstellation vorkommt, dass Männer Frauen schlagen, sondern es gibt verschiedenste Formen Partnerschaftsgewalt, natürlich auch in gleichgeschlechtlichen Partnerschaften oder auch, es kommt auch die umgekehrte Konstellation vor, dass die Frau den Mann schlägt. Andererseits ist es eben statistisch doch ein sehr, sehr deutliches Übergewicht, dass in den allermeisten Fällen die Konstellation ist, dass der männliche Partner Gewalt gegenüber der Frau ausübt. Deswegen verwende ich das manchmal so, nicht weil ich das ausblenden will, dass es auch die anderen Konstellationen gibt.
Haben wir notiert und registriert, stimmt auch natürlich, aber der statistische Normalfall ist dann wohl doch derjenige, dass der Mann die Frau schlägt, aber wir wollen natürlich alles berücksichtigen. Sie haben das Umgangsrecht jetzt schon angesprochen, das ist ja 1684, wo dann das Gericht auch ermächtigt wird, Umgangsrecht oder seinen Vollzug für kurze oder längere Zeit oder auf Dauer einzuschränken und auszuschließen, wenn der Elternteil den anderen mit häuslicher Gewalt bedacht hat oder häusliche Gewalt ausgeübt hat. Da sind jetzt ja auch neue Möglichkeiten drin, das zu überprüfen, nämlich die elektronische Fußfessel. Im Gesetz heißt es elektronische Aufenthaltsüberwachung. Wie sinnvoll finden Sie das denn?
Also die elektronische Aufenthaltsüberwachung auch in Fällen häuslicher Gewalt einzusetzen, finden wir natürlich sehr sinnvoll. Begrüßen wir. Wir hatten jüngst jetzt die Abstimmung im Deutschen Bundestag und wir Grüne haben natürlich auch der Einführung der elektronischen Fußfessel in Fällen häuslicher Gewalt zugestimmt. Das ist gar keine Frage. Ob es tatsächlich an dieser Stelle im Gesetzeskontext des Umgangsrechts eine sinnvolle Regelung ist, da hätte ich zumindest Zweifel und würde gerne doch die parlamentarischen Beratungen abwarten. Mhm. Wir müssen ja schon klar machen, welcher Gesetzesteil ist wofür. Das Gewaltschutzgesetz ist dafür gedacht, Frauen, und zwar unabhängig, ob es überhaupt Kinder gibt in der Partnerschaft oder nicht, oder in der Ex-Partnerschaft, Frauen vor häuslicher Gewalt durch Partner oder Ex-Partner zu schützen. Da kann die elektronische Fußfessel ein wichtiger Baustein sein. Hier geht es ja darum, dass das Sorgerecht gefahrfrei ausgeübt werden kann. Und zwar darf keine Gefahr für das Kind geben und keine Gefahr für beteiligten Partnerinnen und Partner. Wie da die elektronische Fußfessel einen sinnvollen Beitrag leisten kann, habe ich große Zweifel. Sie können damit ja erstmal nur eine Standorterkennung vornehmen. Und gerade beim Umgangsrecht wird häufigerweise der Standort nun nicht das sein, was fraglich ist, weil man sich ja in der Regel bei der Übergabe des Kindes an irgendeinem Ort verabredet, trifft und dann kommen beide dahin. Welchen Erkenntnismehrwert da jetzt genau die Fußfessel bringen soll, erschließt sich mir ausdrücklich nicht. Richtig finde ich natürlich, um das auch mal lobend zu sagen, dass in der Grundkonzeption auch hier erstmal mit Augenmaß vorgehen wird, dass man dass es zum einen nicht zwingend immer gleich einen Umgangsrechtsausschluss gibt, sondern dass es erstmal auch zu Umgangsrechtseinschränkungen kommen kann. Weil wir auch beim Umgangsrecht im Kern von einem Recht des Kindes reden. Das ist weniger ja eine Frage, welche Rechte haben die Eltern, sondern es geht darum, das Kindeswohl muss im Zentrum stehen und das muss man prüfen. Und es kann eben ausnahmsweise das Umgangsrecht eingeschränkt werden, wenn zwar man aus reiner Kindesperspektive sagen würde, ja, das kann ruhig schon auch Umgang auch mit dem anderen Elternteil haben, aber wenn die übergebende Mutter durch die Ausübung gefährdet wird. So, das soll eine Ausnahme bleiben. Und es ändert nicht die grundsätzliche Kindeswohlperspektive, aber es muss dann eben laufend überprüft werden, okay, gibt es vielleicht mildere Mittel als den kompletten Ausschluss? Das, wie gesagt, finden wir ausdrücklich richtig, ne? Begleitenden Umgang, Umgangspflegschaft. Also es gibt ja verschiedene Instrumente, die wir jetzt schon kennen. Und das finden wir auch ausdrücklich richtig, dass man da immer wieder laufend überprüft, wie gesagt, welchen Beitrag in dem Kontext speziell die Fußfessel leisten kann, erschließt sich mir jetzt auf den ersten Blick nicht. Vielleicht ganz kurz als weiteren Aspekt. Wir müssen schon auch klar sehen, dass im Gewaltschutzgesetz zu Recht die Fußfessel ja nicht das erste Mittel der Wahl ist, sondern dass die Fußfessel für diejenigen Täter ist, die hartnäckig und im Wiederholungsfall in Scherenformen Gewalt ausüben. Und das ist in einem Rechtsstaat auch wichtig, dass man mit Verhältnismäßigkeit reagiert. Umgekehrt kann ich mir aber kaum eine Konstellation vorstellen, in der einerseits ein Gericht bejaht, ja, der so hartnäckig Gewalt aus und in so massiver Form, dass wir dem eine Fußfessel verordnen und andererseits bekommt der nochmal Umgang, unbegleiteten Umgang mit dem Kind. So eine Konstellation erscheint mir kaum vorstellbar.
Ja.
Insofern glaube ich, dass man an dieser Stelle die Fußfessel als eher Symbolpolitik bezeichnen muss.
Welche Chancen sehen Sie insgesamt im parlamentarischen Verfahren? Wird das eine enge Kiste oder wird viel gestritten oder glauben Sie, das geht einigermaßen gut durch?
Und leider zum Abschluss, auch wenn wir gerade so versöhnlich waren, auch nochmal ein bisschen kritisieren. Der Gesetzentwurf versucht sich ja an einem sehr, sehr großen Wurf. Also wir haben ja nicht nur im Gesetzentwurf die Fragen des Sorge- und Umgangsrechts, über die wir gerade gesprochen haben, sondern in einem Gesetzentwurf auch noch weitere Reformen des Kindschaftsrechts. Das ist in der Sache im Grundsatz erstmal natürlich richtig. Im Kindschaftsrecht gibt es vieles zu modernisieren. Ich glaube nur, dass es im Sinne von zügigen und konzentrierten Beratungen besser gewesen wäre, das auf verschiedene Gesetzespakete aufzuteilen und nicht alles in einem versuchen zu regeln, weil das zum einen nach meiner Erfahrung dazu führen wird, dass jetzt noch die regierungsinternen Beratungen, die ja auch noch ganz am Anfang stehen, dass die sich erstmal hinziehen werden, weil man umfangreiche Anmerkungen aus der Fachwelt von Verbänden bekommen wird, vielleicht aus anderen Ministerien, die man in allen Aspekten erstmal berücksichtigen muss. Und diese große Länge, die große Dimension führt eben auch dazu, dass dann auch die parlamentarischen Beratungen eher lang und kleinteilig notwendigerweise werden müssen. Also ich glaube, es wäre im Sinne des schnellen Gewaltschutzes im Sorge- und Umgangsrecht besser gewesen, das erstmal hier ins Zentrum zu stellen und die übrigen sicherlich im Grundsatz notwendigen Kindschaftsrechtsreformen an anderer Stelle zu regeln. Jetzt ist es so, wie es ist. Sagen wir mal so, beim Gewaltschutzgesetz ist es am Ende gelungen, einen Gesetzentwurf hinzubekommen, dem wir alle gut zustimmen konnten. Ich habe große Hoffnung, dass uns das in diesem Bereich auch gelingt.
Herr Limburg, ganz vielen Dank für diese Einschätzung. Bis dann.
Bis dann. Vielen Dank.
Auf hoher See.
Der BGH hat am Dienstag in Sachen Lkw-Kartell entschieden, aber eigentlich weniger zu Lkw und Kartellen gesagt, als vielmehr über Sammelklage in Kasse und Prozessfinanzierer.
Ja, also jetzt ist klar, dass das Sammelklage-Inkasso-Modell von Financial Right Claims grundsätzlich zulässig ist und das ist schon mal eine ziemlich wichtige Ansage aus Karlsruhe. Aber der BGH hat halt auch erstmals Grenzen gezogen und das ist vielleicht sogar noch wichtiger.
Financial Rights, das ist das Unternehmen hinter FlightRide und von denen auch die Marke MyRide stammt, bekannt geworden vor allem im Dieselkomplex, als sie tausende Ansprüche von Verbrauchern eingesammelt haben.
Genau, die sind das. Also man kennt die im Prinzip. Die sind echt erfahren damit, viele, viele Ansprüche einzusammeln. Und um so einen kollektiven Rechtsschutz ging es jetzt auch im Lkw-Kartell. In dem hat der BGH jetzt auch nur eine Zwischenentscheidung getroffen. Deswegen geht es jetzt so um viele Sachen, die für uns eigentlich als Juristen viel interessanter sind als jetzt das Lkw-Kartell, was ja eher eine wirtschaftliche Bedeutung hat. Also ganz knapp geht es darum, dass mehrere große Lkw-Hersteller, also keine Ahnung, MAN und so weiter, über Jahre, fast 15 Jahre Preise abgesprochen haben sollen. Und viele Spediteure, die von den Lkws gekauft haben, deshalb meinten, sie hätten zu teuer LKWs gekauft. Also es ging um Kartellschadensersatz. Und das sind natürlich für das jeweilige Unternehmen immer nur so kleinere Summen. Da weiß man nicht, ob es sich wirklich lohnt, die einzuklagen. Vor allem nicht, wenn du dich halt mit solchen riesigen Konzernen anlegst, die ja auch womöglich deine langjährigen Geschäftspartner sind. Das nennt man halt rationales Desinteresse, gehe ich das dann wirklich an. Und deswegen haben die alle ihre Forderungen an Financial Right Claims abgetreten. Die haben das dann gebündelt und gesammelt geltend gemacht. Also genauer gesagt juristisch objektive Klagehäufung. Das alles wird finanziert über ein Erfolgshonorar, also weil eben die Spediteure ja kein Risiko haben sollen und deshalb steht da oft ein Prozessfinanzierer dahinter. Soweit ich weiß, ist das hier Burford Capital.
Wieso musste denn jetzt der BGH entscheiden? Eigentlich hat man ja geklärt, dass die Unternehmen unter einer bloßen Inkasso-Lizenz auch schon viel mehr dürfen, als ein paar Mahnungen zu schreiben, auch wenn das vielen Anwälten nicht gefällt.
Genau. Diese Legal-Tech-Unternehmen treten nämlich in aller Regel nicht als Kanzleien auf, eben weil sie darauf angewiesen sind, mit erfolgsabhängiger Vergütung arbeiten zu können, mit externen Kapitalgebern zu arbeiten und eben auch sonst nicht den Beschränkungen des anwaltlichen Berufsrechts zu unterliegen. Und da hieß es dann jahrelang irgendwie, Inkassodienstleister dürften nur Forderungen eintreiben, aber sie sollen halt nicht irgendwie riesige Sammelklagen organisieren. Aber das ist eigentlich alles seit Jahren vom Tisch. Mit dem berühmten Weniger-Miete.de-Urteil hat der BGH sich da echt liberal aufgestellt und bleibt seitdem seiner Linie auch im Ansatz treu. Also eigentlich sagt der BGH, das Rechtsdienstleistungsgesetz ist nicht dazu da, den Rechtsmarkt abzuschotten und für die Anwälte zu reservieren, sondern wenn Verbraucher oder Unternehmen ihre Rechte sonst praktisch einfach gar nicht durchsetzen würden, dann spricht viel dafür, solche Modelle zuzulassen. Eben gerade bei Massenschäden, um überhaupt Waffengleichheit herstellen zu können, weil man halt sonst sagt, es lohnt sich irgendwie nicht und dann geht gar keiner gegen die Großen vor. Das wurde halt, wie gesagt, erst Mietpreisbremse bestätigt und in Sachen weniger Miete.de dann aber auch schon zwischenzeitlich für Dieselsachen in den Abgasschäden fallen und für Fluggastrechte. Und jetzt ging es aber halt um Kartellschäden. Das hatten die Instanzgerichte zum Teil anders gesehen. Mit so auch ein bisschen komischen Begründungen. Es sind sehr komplexe Verfahren und das wäre irgendwie für Gerichte alles zu schwierig, wenn nicht schon eine Wettbewerbsbehörde festgestellt, dass es eine Zuwiderhandlung gibt. Und Inkassodienstleister hätten keine Ahnung von Kartellrecht. Aber schon der EuGH hatte 2025 gesagt, ja, auch für Kartellrechtsschäden kann das irgendwie schon gehen, dass man Forderungen so bündelt. Und jetzt hat der BGH sich dem auch angeschlossen, hat gesagt, ja, auch in Kartellsachen ist Sammelinkasso grundsätzlich zulässig. Aber und jetzt kommen endlich die Neuigkeiten. Es gibt Grenzen. Vor allem für so ein Monsterverfahren, wie Financial Claims da eingeleitet hat, das die erste Instanz war vom EuGH München.
Die Klageschrift soll knapp 18.500 Seiten lang sein.
Ja, und zwar ohne Anlagen. Und es soll einen weiteren Schriftsatz geben von Financial Rights, der knapp 50.000 Seiten hat. Es geht um mehr als 70.000 Einzelansprüche und also Tausende von Klägern. Das Ding ist also wirklich super, super komplex. Und der BGH hat halt auch nochmal gesagt, diese Fälle sind keineswegs alle gleich gelagert. Die betreffen einen Zeitraum von über 15 Jahren. Das fand ich insgesamt schon etwas überraschend, muss ich sagen, weil der BGH in einem der Dieselfälle halt schon mal explizit entschieden hatte, dass die Komplexität von Ansprüchen gerade kein Grund sei, Sammelklagen in Kasso zu verbieten. Also ich glaube, er korrigiert sich jetzt so ein bisschen selber, sagt es aber nicht wirklich ehrlich. Laut der Pressemitteilung geht es jetzt halt weniger um inhaltliche Komplexität als um organisatorische Komplexität, weil der BGH gesagt hat, keine Kammer auf dieser Welt kann das in angemessener Zeit entscheiden. Und dann wäre das in solchen Ausnahmefällen, das sagt der BGH halt auch selber, rechtsmissbräuchlich. Die Begründung finde ich, sagen wir mal, bemerkenswert. Wenn ein Inkassodienstleister das so nutzen würde, dass er effektiven Rechtsschutz unmöglich macht, dann wäre das, sagt der BGH, nicht mehr von der Inkassolizenz gedeckt. Die steht in § 2 Absatz 2 des Rechtsdienstleistungsgesetzes. Und da wird es dann noch spannender. Dieser Inkassodienstleister würde dann keine qualifizierte Rechtsdienstleistung im Sinne der Rechtssuchenden mehr erbringen und damit sogar gegen § 1, also so die Grundlagenbestimmung im Rechtsdienstleistungsgesetz, verstoßen. Und der Senat erklärt die Inkassodienstleister sogar für mitverantwortlich für die funktionierende Rechtspflege. Finde ich schon etwas erstaunlich, muss man sagen.
Wie geht das jetzt weiter?
Also der BGH hat zurückverwiesen ans EuGH München und explizit gesagt, das EuGH soll dem Inkassodienstleister jetzt aufgeben, die Verfahren zu trennen oder vielmehr diese Trennung der Verfahren vorzubereiten. Wenn er das nicht vernünftig macht, wäre auch das wieder rechtsmissbräuchlich. Und es gab halt noch einen zumindest möglichen Pferdefuß, dessen Bedeutung, glaube ich, jetzt gerade noch niemand einschätzen kann. Der hat aber echt viel Potenzial für Streit, nämlich die Prozessfinanzierung. Ich habe es gesagt, da steht Burford Capital dahinter. Und die Abtretungsvereinbarungen, also die Abtretung der Ansprüche der Spediteure an Financial Claims, könnte nichtig sein, wegen eines möglichen Verstoßes gegen § 4 des Rechtsdienstleistungsgesetzes in Verbindung mit 134 BGB und in 4 steht eben, die Norm verbietet Rechtsdienstleistungen bei Interessenkollisionen. Und das OLG München soll sich jetzt, sagt der BGH ganz ausdrücklich, die Vereinbarung mit dem Prozessfinanzierer nochmal vorlegen lassen. Die wurde bisher nicht vorgelegt und soll klären, ob sich aus dieser Vereinbarung Verpflichtungen ergeben, die zu einer strukturellen Interessenkollision führen könnten. Also, wenn der Prozessfinanzierer zum Beispiel erheblichen Einfluss auf die Prozessführung nehmen könnte oder wenn nicht mehr gewährleistet wäre, dass das Inkassounternehmen ausschließlich im Interesse der Spediteure handelt. Das klingt so ein bisschen nach den Argumenten wie im Verbraucherrechte-Durchsetzungsgesetz. Da steht es für Verbandsklagen sogar schon drin, wann die nicht drittfinanziert werden dürfen. Also über Abhängigkeit von dem verklagten Unternehmen und so. Das geht alles genau in dieselbe Richtung, also strukturelle Interessenkollision. Und das scheint der BGH jetzt auch für die kleineren Unternehmen anzuwenden. Halt nicht nur für Verbraucherinnen und Verbraucher, sondern auch für die wirtschaftlich schwächeren Unternehmen, was ja strukturell auch total vergleichbar ist. Also ich glaube, da ist eine Menge Musik drin. Je nachdem, wie das OLG München damit jetzt umgeht, könnte das ein ziemlich fettes Verlustgeschäft werden, für Financial Rights Claims sowieso natürlich. Bin ich sehr gespannt, wie die jetzt dieses Verfahren auftrennen wollen. Also KI in allen Ehren, aber wow. Für den Prozessfinanzierer, der da sehr, sehr viel Kohle reingesteckt haben dürfte. Und natürlich für die Spediteure, weil wenn deren Ansprüche gar nicht wirksam abgetreten worden sind, dann sind die natürlich längst verjährt und dann ist das alles über die Wupper. Und last but not least, aus rechtspolitischer Perspektive. Denn also auch der BGH will ja kollektiven Rechtsschutz ausdrücklich haben, um halt eine gewisse Waffengleichheit möglich zu machen. Aber dann muss der natürlich auch irgendwie finanziert werden. Und das kann eigentlich nur über Prozessfinanzierer gehen. Wie soll es sonst funktionieren? Da muss man sich dann eigentlich schon mal mit sich selbst einigen, ob man die jetzt gut oder böse findet oder ob man die haben will. Also Professor Matthias Kilian vom Institut für Anwaltsrecht der Uni zu Köln hat von einem interessanten Twist geschrieben auf LinkedIn, und gemeint, das Urteil dürfte Diskussion über die Notwendigkeit der grundlegenderen Regulierung von kollektivem Rechtsschutz und Prozessfinanzierung neuen Auftrieb geben. Ja, das glaube ich in der Tat auch.
Natürlich haben wir noch Promi-Presserecht aus Hamburg. Christian Ulm ist mit einem Eilantrag gegen den Spiegel weitgehend gescheitert.
Ja, es geht natürlich um die Berichterstattung des Spiegel über schwere Vorwürfe von Conine Fernandes gegen ihren Ex-Mann. Ich glaube, das hat wirklich jeder Mensch mitbekommen, der nicht im Knast saß in den letzten Wochen. Also unter den Überschriften, du hast mich virtuell vergewaltigt und entblößt im Netz, hatte der Spiegel ja über Fernandes Vorwürfe gegen Ulmen berichtet. Der soll im Internet pornografisches Bildmaterial an andere Männer geschickt haben, das den Eindruck erweckte, da sei Fernandes drauf, soll Fake-Profile angelegt haben in ihrem Namen und so weiter, unter denen er dann mit anderen Männern geflirtet hat. Geflirtet ist sehr freundlich formuliert.
Der Bericht hat in der öffentlichen Wahrnehmung hohe Wellen geschlagen und auch für viel Kritik gesorgt. Wir haben auch schon drüber gesprochen. Stichwort unzulässige Verdachtsberichterstattung.
Also jedenfalls aus Sicht des LG Hamburg im einstweiligen Rechtsschutz. Mir ist das erstmal nicht ganz überwiegend zu Unrecht. Ulmen wurde vertreten von Rechtsanwalt Christian Scherz, der war ja in der vorletzten Folge hier, natürlich nicht in Sachen Ulmen, hat über den Korrektivfall gesprochen, fand ich ein sehr spannendes Interview, klare Hörempfehlung von meiner Seite, hört da gerne nochmal rein. Und Ulmen wollte eben mit Christian Scherz mehrere Aussagen unterbinden lassen, das LG Hamburg hat aber den Antrag ganz überwiegend zurückgewiesen. 4 von 5 angegriffenen Passagen darf der Spiegel weiter verbreiten.
Nur in einem Punkt hatte Ulmen aber Erfolg.
Exakt, da ging es um eine Aussage über einen Gerichtstermin auf Mallorca. Da ist Ulmen nicht aufgetaucht, er behauptet aber, er sei gar nicht geladen gewesen. Also das war jetzt eher ein Randaspekt.
Was hatte Ulmen überhaupt angegriffen?
Er hat angegriffen Passagen, die den Eindruck erweckten, er hätte Fernandes körperlich attackiert oder bedroht. Passagen über die Inhalte einer E-Mail von ihm an einen Strafverteidiger und Passagen, die den Verdacht erweckten, Ulmen hätte Deepfake-Videos von Fernandes hergestellt und oder verbreitet. Ehrlich gesagt, angesichts der Vorwürfe, die da im Spiegel stehen, die Fernandes gegen ihn erhebt, war ja schon sozusagen, also das, was Ulmen angegriffen hat, war ja schon extrem wenig. Und selbst mit diesem Unterlassungsantrag ist er weitgehend nicht durchgekommen. Also der Spiegel durfte berichten, dass Ulmen körperlich aggressiv geworden sei, dass er Fernandes im Januar 2023 körperlich attackiert habe. Und für all das liegt aus Sicht des Landgerichts Hamburg ein notwendiger Mindestbestand an Beweistatsachen vor. Und der Spiegel durfte auch aus der Mail an den Strafverteidiger zitieren, obwohl da wirklich sehr private Infos drin standen. Also da hatte Ulmen sowas geschrieben wie, er hätte leider einen sexuellen Fetisch entwickelt. Dazu hat das Landgericht Hamburg aber gesagt, es wäre halt ständige Rechtsprechung, dass bei Sexualstraftaten da nicht der geschützte Kernbereich der Intimsphäre betroffen ist, sondern nur die Geheimsphäre. Das heißt, das ist der Abwägung zugänglich. Und hat gesagt, Abwägung, erhebliches öffentliches Interesse am Leben dieses prominenten Paares. Und eben auch darauf abgestellt, dass diese angeblichen Taten besonders verwerflich wären, wenn sie vom eigenen Ehemann kommen. Und was ich aber das Verrückteste fand, ist eben, dass der Spiegel auch weiter den Verdacht verbreiten dürfe, Ulmen habe Deepfake-Videos von Fernandes verbreitet, also per KI erstellte oder veränderte Bilder.
Das hat mich jetzt auch sehr überrascht, weil da ja eigentlich in den Fakten dann rauskam, dass er das gerade nicht gemacht habe und dieser ganze Spiegelbericht so ein bisschen, ich sag mal, so ein bisschen korrektiv parallel läuft. Ne? Also es wurde so durch geschickte Vermixung und Vermischung, so hat, glaube ich, Stefan Niggemeier das irgendwo aufgeschrieben, wurde so der Eindruck erweckt, als ginge es um Deepfakes. Und dann hatten wir ja noch von Frau Hubig den Gesetzentwurf, der sozusagen da ja nicht drauf aufsetzte, aber die Medienaufmerksamkeit nutzte, um eben Deepfakes auch unter Strafe zu stellen. Nachhören könnt ihr das in Folge 90.
Exakt, so war das. Der Spiegel hat das, ich glaube, das kann man schon so sagen, etwas schwammig formuliert. Aber ich habe tatsächlich auch nochmal reingeguckt. Ich habe den Spiegel in Print hier noch rumliegen mit dieser Reportage. Und da heißt es eben immer, dass Ulmen Vergewaltigungsvideos verschickt haben soll, in denen Frauen mitspielen, die aussehen wie Colleen Fernandes. Also es geht in dem Text natürlich auch um Deepfakes. Und am Ende ist das Ergebnis natürlich dasselbe, weil es sind sozusagen Fake-Videos, die suggerieren, es ginge um Colleen Fernandes. Und die Frage ist jetzt halt tatsächlich nur, wie wurden die erstellt? Also ich glaube, es ist relativ irrelevant am Ende, wie diese Bilder zustande kommen. Und es war halt ein bisschen lustig, weil Ulmen das untersagen lassen wollte, obwohl selbst sein eigener Anwalt, also Christian Scherz, noch Ende März erklärt hat, dieser Vorwurf, Ulmen hätte Deepfakes verbreitet, werde ja auch überhaupt nicht erhoben. Und trotzdem hat er aber dann beantragt, das doch bitte zu unterlassen. Das war jetzt schon irgendwie alles ein bisschen weird. Er wollte also was verbieten lassen, was gar nicht geschrieben worden war. Und das Landgericht Hamburg hat, und das finde ich jetzt wirklich absurd, gesagt, nö, das darf alles so bleiben. Also der Bericht des Spiegel würde es nicht nahelegen, dass Ulmen Deepfakes selbst hergestellt hätte. Insofern ginge Ulmens Antrag nach Ansicht des Gerichts schon ins Leere. Ich hatte jetzt gedacht, das würde für den ganzen Antrag gelten. Aber nein, das Landgericht Hamburg sagt, es den Verdacht jedoch, dass Ulmen Deepfake-Videos verbreitet hätte, der lasse sich durchaus aus dem Kontext des Gesamtbeitrags ableiten, fand die Pressekammer. Ich, wie gesagt, ich habe nochmal reingeguckt, ich fand es jetzt eher nicht. Sie haben es relativ deutlich geschrieben aus meiner Sicht, dass es eben nicht um Deepfakes ging, sondern um andere erstellte Videos, aber egal. Das Landgericht Hamburg sieht es anders. Die sagen aber auch, für eine solche Verdachtsberichterstattung liege der notwendige Mindestbestand an Beweistatsachen vor, weshalb sie zulässig bleibe.
So, das ist jetzt ja das Eilverfahren, zumal erste Instanz. Wie geht's weiter?
Ja, Scherz hat noch am selben Tag eine Presseinformation rausgegeben, hat alle Ablehnungen des Landgerichts Hamburg als rechtsfehlerhaft und in weiten Teilen nicht nachvollziehbar kritisiert und schon gesagt, man werde Beschwerde einlegen. Und auch der Spiegel will seine Berichterstattung weiter verteidigen.
So, in einem, ja, wie soll ich sagen, thematisch nicht völlig unverwandten Bereich geht es jetzt um K.O.-Tropfen und Vergewaltigung. Die Bundesregierung hat inzwischen den Gesetzentwurf beschlossen, mit dem der Einsatz von K.O.-Tropfen schärfer bestraft werden soll. Wir hatten darüber gesprochen in Folge 76. Die ganz kurze Fassung zur Wiederholung. Bisher konnte die Rechtsprechung K.O.-Tropfen nicht als gefährliches Werkzeug subsumieren. Deshalb wird jetzt 177 StGB geändert. Neben Waffe oder anderes gefährliches Werkzeug soll nun auch die Verwendung eines Mittels zur Strafschärfung führen. Strafmaß beginnt dann bei Freiheitsstrafe nicht unter 5 Jahren.
Und wir haben zum Schluss noch schlechte und gute Nachrichten für Immobilieneigentümer. Der Normenkontrollrat hat das geplante Gebäudemodernisierungsgesetz, also die Änderung des sogenannten Heizungsgesetzes von Robert Habeck, als kaum verständlich, praxisfern und kostspielig kritisiert. Die Änderung des Gebäudeenergiegesetzes der Ampelkoalition sollte ja den Einbau neuer Gasheizungen weiterhin möglich machen. Jens Spahn hat dazu gesagt, der Heizungskeller wird jetzt wieder zur Privatsache. Der Normenkontrollrat sieht das etwas weniger positiv. Ihr kennt den Normenkontrollrat vermutlich, aber sicherheitshalber, das ist ein unabhängiges, ehrenamtliches Beratergremium, dessen Aufgabe es ist, sich für weniger Bürokratie und vor allem bessere Gesetze einzusetzen. Und der Chef des Normenkontrollrats, Lutz Göbel, heißt, der hat diesen Gesetzentwurf in der Bild-Zeitung als eines der handwerklich schwächsten und praxisfernsten Vorhaben, die den nationalen Normenkontrollrat in den vergangenen Jahren vorgelegt wurden, bezeichnet und hat den Bundestag aufgefordert, den Entwurf im parlamentarischen Verfahren zu überarbeiten und die Vorschläge von Fachverbänden dazu zu prüfen. Packen wir euch einen Link der Tagesschau in die Shownotes. Aber es gab auch noch eine gute Nachricht, und zwar vom BGH. Der hat Anfang der Woche entschieden, dass in Wohnungseigentümergemeinschaften, in denen eigentlich immer alles nach Wohnfläche aufgeteilt wird, nicht plötzlich die Mehrheit der Wohnungseigentümer die Kostenverteilung so ändern kann, dass plötzlich alle Eigentümer dasselbe zahlen müssen, auch die in den ganz kleinen Wohnungen. Ich hätte jetzt immer persönlich gedacht, das sei selbstverständlich, ist es aber offenbar nicht. Also die WG-Rechtler haben sich auch sehr gefreut. Der BGH hat ausdrücklich dabei die sogenannte bloße Willkürkontrolle aufgegeben und gesagt, es widerspreche den Grundsätzen ordnungsgemäßer Verwaltung, geht also nicht an, wenn die neue Kostenverteilung einzelne Eigentümer und Eigentümerinnen unangemessen benachteiligen würde.
Und zum Schluss noch eine Leseempfehlung für alle Asterix-Fans. Wenn ihr euch fragt, warum ein polnischer Waffenproduzent seine Produkte womöglich doch nicht Obelix nennen darf, also genauso wie den unbesiegbaren, untersetzten Gallier aus den Asterix-Heften, und warum darüber gerade intensiv gestritten wird und wo, dann empfehlen wir euch einen Text von Janina Schäfer zu diesem Punkt auf Beck aktuell.
Ich möchte dazu sagen, dass wir in der Redaktion wirklich empört waren über diesen Versuch, eine Waffe Obelix zu nennen. Aber gut, ich bin natürlich auch total Generation
Obelix. Du musst
Obelix.
Dich ein bisschen locker machen, was diese Kriegsdinge angeht. Das begleitet uns nicht so weiter.
Ja, du hast völlig recht. Ja, genau. Mhm. Deswegen müssen die Dinger dann gleich Obelix heißen, sowas. Also, das war's für diese Folge, würde ich sagen. Wir sagen danke.
Ja, wir sagen danke. Ich verabschiede dich noch mit einem kleinen Programmhinweis. Nächste Woche machen wir eine kleine Sonderfolge und danach machen wir 2 Wochen Pause, sozusagen einen kleinen Urlaub. Und in der Sonderfolge sprechen wir über Nürnberg. Das ist der neue Film mit Russell Crowe. Sehr empfehlenswert. Ich habe den vorgestern in Berlin gesehen, im Delphi Lux. Da war ein besonderes Screening, organisiert von dem Verein Recht Grün. Und da war Christoph Safferling, der Verfassungsrechtler und Völkerrechtler. Und mit dem habe ich im Anschluss da an den Film darüber gesprochen, was war genau an dem Film, was war ungenau und was für Lehren ziehen wir eigentlich aus Nürnberg für das Völkerrecht. Wenn ihr Interesse daran habt, hört kommende Woche mal rein.
Eine schöne Sonderfolge. Für diese Woche sagen wir Danke an Janina Schäfer und Jonas Scherner aus der Redaktion. Danke natürlich an unseren Producer Matthias Pletz und danke an euch fürs Zuhören.
Abonniert den Podcast, sagt es weiter, wenn es euch gefällt und schreibt uns, wenn nicht, an gerechtigkeit-loseblatt@njw.de. Bis nächste Woche. Von meiner Seite jedenfalls.
Und
genau, und Pia hört ihr dann in 3 Wochen wieder. Ciao, ciao.
Bleibt uns gewogen. Tschüss, tschüss.